Es gibt das bekannte Video aus Wismar, wo ich mit der Baseballkeule auf eine Antifa-Demo loslaufe und die Polizei zieht die Waffen durch und überlegt, auf uns zu schießen. Personen aus meiner Kameradschaft haben jemanden gemeinschaftlich totgeschlagen. Dinge, die gehen ja auch nicht spurlos an mir vorbei.
Herzlich willkommen zur neuen Folge von In extremen Köpfen. Ich bin Leon Winscheid, Psychologe und Autor, und ich treffe in diesem Podcast Menschen, die im Extrembereich der Psyche leben. Mir geht es darum, meine Gäste zu verstehen, und vor allem möchte ich von ihnen und ihren Geschichten lernen. Jenseits der Norm sind die Kontraste schärfer. Hier erkennt man plötzlich Muster, die vorher verschwommen waren. Im Extremen verstecken sich Antworten auf Fragen, die man sich schon lange stellt oder noch nie getraut hat zu stellen. So bekommt man oft ganz unerwartete Impulse für die eigene Psyche. Heute treffe ich Philipp Schlaffer. Als Teenie in der norddeutschen Provinz fühlt sich Philipp nirgendwo zugehörig, findet weder zu Hause noch in der Schule Halt. Erst die gewalttätige Neonazi-Szene gibt ihm das Gefühl, endlich irgendwo dazuzugehören. Der Beginn einer schnellen Radikalisierung im Zeichen von Ausländerhass, Nationalismus und blinder Verehrung des Dritten Reichs. Philipp steigt immer weiter auf in der Szene. Er gründet die rechtsradikale Kameradschaft Werwölfe Wismar und vertreibt Rechtsrock im Netz. Alkohol, Gewalt gegen Fremde und Auseinandersetzungen mit der Polizei bis hin zu einem grausamen Mord direkt in seinem dunkelbraunen Umfeld gehören zu seinem Leben. Doch damit nicht genug wird Philipp später Anführer des berüchtigten Rockerclubs Schwarze Schar Wismar. Hier geht's dann um Drogenhandel, Wohnungsprostitution und eine ganze Reihe weiterer Verbrechen. Dabei wächst der Druck auf den Schultern des Schwerkriminellen immer weiter und irgendwann kommt es zu einem Wendepunkt, den man so erstmal gar nicht erwartet hätte. Philipp steigt aus und macht sich heute stark gegen rechts. Doch der Weg dahin war lang. Wir steigen jetzt ein, als Philipp mit Gewaltlust und Hass auf dem Weg zum Club 88 ist und einer Gruppe Punks begegnet. Achtung, was wir jetzt hören, wird direkt ziemlich brutal. Philipp, ihr seid an einem Abend auf dem Weg zum Club 88, zum Club Heil Hitler 88, haha, ist ja fast schon ein Zeichen, was noch kaum noch irgendwie geheim hält, worum es wirklich geht. Und an diesem Abend kommst du zu einer Szene, von der du selber sagst, im Rückblick ist es eine der krassesten aus deiner Vergangenheit. Was passiert?
Wir sind losgefahren. Ich war damals auch als junger rechter Skinhead unterwegs und wir haben vorher in einer Wohnung gesessen, haben gefeiert, Musik gehört. Natürlich sehr aufpeitschende Musik, hypermännlich, ja, das einfach so drauf los. Und wir sind ja auch schon, oder ich bin persönlich, bin ja auch schon los mit dem Vorsatz, okay, hoffentlich gibt's Gewalt heute, ja. Wir fahren dahin in diesen Club, treffen andere Rechtsextremisten, andere Neonazis und tauschen uns aus, verbringen, feiern den Abend. Und so ist es dann auch gekommen, bis wir dann den Club 88 auch verlassen haben und wollten dann zu einer Tankstelle rein, noch Getränke kaufen und oder was essen. Und auf dem Weg ist uns eine kleine Gruppe von sogenannten Punkern aufgefallen.
Und jetzt ist die Hoffnung Gewalt?
Ja, ob und wie das genau passiert ist, weißt du, das ist wirklich sehr, sehr tief verbuddelt in meinem Gehirn. Wer jetzt den Impuls gegeben hat, okay, da müssen wir rauf, ja, also das können wir uns nicht bieten lassen. Das ist der klassische Gegner, ja, also rechte Skinheads gegen Punks oder gegen Menschen aus der Antifa, die da aktiv sind. Und da war es ganz klar, okay, und da kann man ja auch nicht im Auto sagen so, ah nee, das halte ich für eine Scheißidee, will ich doch nicht mitmachen, so, ja, sondern da war dann so eine Dynamik, ja, los, hinterher, aus dem Auto rausgesprungen, angepöbelt, die sich natürlich auch umgedreht, zurückgepöbelt und dann sind wir auch schon auf die losgelaufen, um die anzugreifen.
Was macht ihr dann, wenn du sagst, wir greifen die an? Und du hast ja im Hinterkopf gesagt, hoffentlich gibt's heute Gewalt.
Ich bin meistens schon mit dem Vorsatz losgegangen, ich war schon sowas wie ein Straßenschläger. Ja, also mir war das schon in der Anfangszeit im Rechtsextremismus als junger Skinhead auch mit Fäusten kämpfen, ne, und auch diese Stiefel tragen, damit zutreten und so weiter. Also ich bin nicht mit dem Vorsatz los, okay, ich will die totschlagen oder so. Das hatte ich auch in jungen Jahren nicht. Aber es ging schon darum, die jetzt irgendwie so zu verprügeln. Wie es dann so gekommen ist, jemand hat ein Messer mitgeführt, auch von uns, Messer raus, Rangelei. Und auf einmal steckte eines der Messer in einem meiner sogenannten Kameraden damals.
Okay, und dann geht die Gewalt dann noch höher oder ist das dann so eine rote Linie für euch?
Ja, das passiert ja alles in wenigen Sekunden. Das ist ja keine Szene, die sich so in so einem Film, ja, die dann da 10 Minuten dargestellt wird, sondern das läuft ja sehr, sehr schnell ab. es war dann so natürlich, das hat man sich geprügelt, einer von den Punkern lag auf dem Boden, auf den hat man eingetreten, die anderen sind dann weggelaufen und dann hat einer gerufen, scheiße, lass schnell zu den Autos, lass abhauen, also so wie so ein Überfallkommando eher. Okay. Ja, und dann im Auto hat man das eigentlich erst gemerkt, wo die Frau von ihm dann gesagt hat, so in dem und dem steckt ein Messer. Ja, und dann war Panik und dann im Auto, dann haben wir gesehen, wie die weglaufen und dann lag der noch einer auf dem Boden, auf den wir eingeschlagen haben und der ins Auto gesprungen ist, der hat Gas gegeben, hat auf den draufgehalten und ich habe dann Gott sei Dank kurz vorher noch ins Lenkrad gegriffen, so dass der nicht überfahren wurde. Das ist heute für mich surreal, das auch zu erzählen, da frage ich mich los, Gott, was war da los bei mir? Gott sei Dank ist es nicht dazu gekommen. Und auch, Gott sei Dank hat auch der andere bei uns im Auto auch überlebt. Also ich bin ja heute, versuche ich großteils ein Menschenfreund zu sein, ja. Aber da bin ich auch sehr dankbar, dass da im Endeffekt keiner gestorben ist.
Was war da los bei dir? Das möchte ich unbedingt begreifen heute. Erstmal aber noch konkret in dieser Szene selbst drin. Das ging dir jetzt gerade zu schnell. Du sagst, okay, das dauert im Grunde Sekunden wie so ein Überfallskommando. Aber trotzdem springt da ja der Philipp raus mit den Springerstiefeln, mit der Ansage, hoffentlich gibt's heute Gewalt. Was fühlst du, wenn du dann auf einen Menschen eintrittst, der am Boden liegt?
Tja, ich würde das gerne erzählen, was man damals gefühlt hat. Das geht aber nur mit der Analyse von heute natürlich. Ich glaube, damals war es halt auch einfach geil. Ich kann hier körperlich sein. Ich hatte ja nicht viel mehr, als dass ich körperlich war zu dem Zeitpunkt. Ja, ich hatte mir meinen Respekt und meinen Ruf erarbeitet über diese Körperlichkeit und über diese Gewalt. Also geil. Na, wie cool, dass das jetzt passiert und dann auch einfach reintreten. Ich habe ja auch ganz schnell in jungen Jahren alle möglichen Menschengruppen entmenschlicht. Und dann ist das gar nicht so schwer, so hart das klingt hier, wenn man erstmal anfängt, so die einer Gruppe zuzuordnen. Und dass da unten lag ja nicht Punker Peter, ja, sondern da unten lag nur ein scheiß Punk. Der hat keinen Namen, der hat keine Familie, der hat nichts. Das ist mein klassischer Gegner und mit dem darf man machen, was ich will, in der Vorstellung auch, dass wir für die auch sozusagen ja Nazis kloppen, auch in Ordnung.
Und wenn du jetzt beschreibst, da liegt dieser Mensch auf dem Boden, ich trete zu, ich trete nach und es ist aber kein Mensch mehr für mich, dann musst du ja, wenn du sagst, auch dieses Entmenschlichen von Gruppen, einen unglaublichen Hass entwickelt haben. Ist das ein Gefühl, was in dem Moment auch eine Rolle spielt oder ist das was anderes, was da wirkt? Mehr dieses Lustvolle?
Ich glaube, ich hatte schon Lust an der Gewalt. Ja, also auch als Gewalttäter wird man leider besser. Ja, keiner geht nachts schlafen, wacht morgens auf und ist ein guter Gewalttäter, sondern da wächst man auch rein. Und wenn man da immer besser drin wurde, aber natürlich der Hass. Guck mal, Leon, wir sind losgefahren, wir haben uns nachmittags getroffen, dann hören wir den ganzen Tag Musik, wo auch diese Gruppen herabgewürdigt werden, wo wird gegen die gesungen wird, dass das keine Menschen sind, Zecken klatschen und so weiter. Und du hörst diese Musik und dann triffst du auf die und dann geht so eine Art Maschinerie in dir los. Da wird das abgerufen, wahrscheinlich, was bei dir ins Gehirn programmiert wurde.
Klingt nach.
Ich habe mir das ja freiwillig ins Gehirn programmiert.
Klingt jetzt aber nach einem Automatismus, der dann greift. Und im letzten Moment sagt irgendwas in deinem Kopf doch noch, ich greife ins Lenkrad und verhindere hier wie einen Mord an der Stelle ja dann, ne? Wenn es mit Vorsatz wäre, dass jemand totfahrt.
Ja, das müsste ein Gericht klären, ob das dann ein klassischer Mord wäre oder ein Totschlag, ne? Egal was, ist schlimm, wenn ein Mensch da stirbt. Aber natürlich tritt da ein Automatismus ein. Und was ich immer wieder sage, was auch eine große Rolle, glaube ich, meiner negativen Karriere eine Rolle gespielt hat, war halt diese Gruppendynamik auch. Ja, Leon, wie willst du dann im Auto sitzen bleiben, wenn die anderen losstürmen? Was meinst du, was du dir von deiner eigenen Gruppe danach anhören kannst?
Natürlich, dieser Druck, der ein Stück weit herrscht. Also absurd das jetzt klingt, aber ich glaube, den kann sich jeder vorstellen, der schon mal irgendwie in einer Teenie-Clique unterwegs war. Die große Frage ist, wie bin ich in das Auto gekommen und in so einer Gruppe überhaupt? Ne? Aber das, glaube ich, dem müssen wir uns langsam nähern. Erstmal noch dieses Hassen. Das klingt so einfach, wenn wir sagen, okay, da höre ich Musik, da habe ich vielleicht eine bestimmte Erfahrung gemacht, habe mir das eingeredet, das ist kein Mensch mehr, das ist nicht der Punker Peter, sondern das ist einfach irgendeine Zecke. Wo war dein Hass noch? Also wen hast du außerdem gehasst neben Punkern?
Ja, so hart das jetzt klingt, glaube ich, dass ich als erstes ganz intensiv meine Eltern gehasst habe. Das war, glaube ich, mein erstes sehr intensives Feindbild, wo ich auch wirklich Gas gegeben habe und die das habe auch spüren lassen. Ich habe dann aber sehr, sehr schnell gelernt, alle möglichen Berufsgruppen Polizisten in der Justiz, Demokraten, Politiker zu hassen. Ich habe dann angefangen, Muslime zu hassen, Juden. Ich war Antisemit. Ich habe Europa gehasst. Ich habe die USA gehasst, Israel, alle möglichen slawischen Völker, alle dunkelhäutigen Menschen. Ich habe hassen gelernt. Das war mein täglich Brot.
Gibt's irgendwie, wo du sagen würdest, ja, da habe ich diesen Hass so richtig, richtig auflodernd gespürt. Das ist ja ein massives Gefühl, ein massiver Teil unserer Emotionswelt, wo du sagen würdest, ja, da weiß ich noch heute, da bin ich an jemandem vorbeigegangen, habe den gesehen und wirklich gedacht, ich hasse diesen für dich dann Nicht-Menschen.
Also das war nicht ein Augenblick, sondern das waren ganz viele. Das waren ganz viele. Mich hat dann alles, also jetzt nicht grundsätzlich, wenn ich Polizisten gesehen habe, ne? Das war jetzt nicht so. Aber schon, wenn ich jemanden gesehen habe, den ich eindeutig der linksextremen oder linken Szene zuordnen konnte, dann habe ich gesagt, ja, das ist schon absoluter Hass, habe das verbal geäußert und am besten lass es jetzt gleich auch zur Gewalt kommen. Ja. Den habe ich fast täglich in mir getragen. Also wenn ich unterwegs war auf die Straße, ich bin aus der Haustür raus und war voll auf Hass.
Und dann gehst du an jemandem vorbei mit dunkler Hautfarbe oder der steht im Supermarkt vor dir an der Kasse, ist dann dieser Hass auch da?
Das ist ein bisschen tagesformabhängig und wann ist es. Ne? Es ist jetzt auch nicht so, dass ich jedes Mal in den Supermarkt reingegangen bin und ich habe jemanden mit dunkler Hautfarbe gesehen, dass ich dann jedes Mal dann am liebsten eine Aktion gemacht hätte. So war es nicht. Aber schon, wenn man besonders unterwegs war, besonders in dem Feeling auch als Gruppe oder man war am Wochenende unterwegs oder auch Alkohol war im Spiel, dann war es wirklich unkontrolliert. Aber ich konnte den Hass auch kontrollieren noch, zumindest in einigen Situationen, wo ich noch ein bisschen Hirn anschalten konnte.
Wenn du diesen Hass mal versuchen würdest, für uns nachspürbar zu machen, vielleicht auch ein Stück weit für dich jetzt heute, mit Blick auf die Vergangenheit, was fühlt man dann?
Tja, was fühlt man dann? Schwierige Frage. Eigentlich ist man enttäuscht, dass der andere den Hass gar nicht so merkt. Man versucht denen ja die Blicke zu geben und sonst was. Und das können einige ja auch nicht interpretieren, obwohl ich natürlich eindeutig als Rechtsextremist zu erkennen war zu dem Zeitpunkt. Aber er beeinträchtigt natürlich selbst. Damals habe ich schon gemerkt, dass das dein Leben natürlich zum Nachteil beeinflusst. Ne? Das ist auch anstrengend, ständig auf Hass unterwegs zu sein. Das ist, ja. Das ist jetzt nichts, wo man dann chillt. Und besonders, wenn man dann natürlich auf andere nicht trifft, sondern dann explodiert die Gewalt und der Hass ja auch innerhalb der eigenen Gruppen.
Das heißt, dieses Aufreibende in dem Gefühl Hass, dieses Hochfahrende ist auch etwas, was einen dann belastet und das spürt man auch schon?
Ja, ich würde mal sagen, so mit 15, 16, 17 habe ich das so noch nicht gemerkt, weil da war ich so im Rausch der Gruppe.
Okay.
Ja, ich habe ja auch immer gedacht, ich bin im Recht. Ich habe mich nicht selber als den Bösen angesehen, ne? Sondern wir sind die Guten. Ja, ein Freiheitskämpfer nennt sich auch nicht freiwillig Terrorist oder so, ja, sondern so haben wir das auch hingedreht. Aber später habe ich das schon gemerkt, dass ich dann auch manchmal nicht losgegangen bin, weil ich wusste, wenn wir so aufgepeitscht losgehen, wusste ich, das gibt dann wieder Anzeigen, das gibt wieder Gewalt, Polizei, Gericht und so weiter. Da wusste ich schon, was das mit mir macht. Aber da musste auch wieder erst ein bisschen Wasser die Elbe runterfließen. Man macht ja auch als junger Mann im Extremismus, macht man jetzt nicht alle 3 Monate eine Supervision und überprüft, wer bin ich gerade und reflektiert und sonst was. Das Leben ist unglaublich schnell geprägt von Gruppe, Alkohol, Abenteuer, das ist ja ein super schnelles Leben auch.
Und wahrscheinlich auch eins, wo man die ganze Zeit sich irgendwie versucht abzugleichen und zu prüfen, wo stehe ich eigentlich, was geht in mir vor? Und du hast gerade was gesagt, was ich dazu total interessant finde, nämlich man versucht den anderen diesen Hass auch entgegenschlagen zu lassen und ist dann irritiert oder sogar sauer, ja, genau. Wenn die den Hass nicht spüren, ne? Was ja nochmal zeigt, was Hass auch für ein soziales Gefühl ist. Ich brauche auch jemanden, bei dem mein Hass ankommt, sonst bin ich selbst wieder nicht verbunden und habe das Gefühl, mein Hass schießt.
Genau, ich brauche einen Empfänger. Ja, ne? Ja. Ich als Sender will ja auch als der erkannt werden. Und das hat natürlich dazu nachher auch geführt. Und das ist ja auch das, was ich heute in Social Media entgegenbekomme. Wenn ich auf den Hass nicht reagiere, dann werden die noch wütender. Ja, und so ungefähr muss das bei mir auch gewesen sein. Aber das ist auch alles, das ist auch vieles ist tief, tief vergraben. Ne? Also das ist jetzt nicht so, dass ich das so alles abrufen kann, weil da ist so viel passiert in meinem Leben auch, dass ich das nicht so abrufen kann wie so ein wie so eine Festplatte, wo ich sage, ja, okay, jetzt springen wir an den 16.07., was sehe ich, 1994. Das ist gar nicht so einfach.
Eigentlich ist man enttäuscht, dass der andere den Hass so gar nicht bemerkt. Das finde ich eine ganz wichtige Stelle hier, weil wir einen neuen Blick auf Hass bekommen. Warum hassen Menschen?
Philipp will, dass sein Hass gespürt wird. Und mehr noch erzählt er uns aus seiner Erfahrung, dass wenn auf Hass nicht reagiert wird, zum Beispiel in den sozialen Medien, die Wut dahinter nur noch weiter wächst. Wenn wir diese Seite von Hass gerade zum ersten Mal kennenlernen, sollten wir bedenken, dass der Mensch Verbindung will. Es ist unser Grundbedürfnis, in Bindung mit anderen Menschen zu sein. Und so absurd das klingt, Hass, der eine Reaktion provoziert, verbindet zwei Menschen. Ich hasse dich, du reagierst und plötzlich entsteht etwas zwischen uns. Das ist toxisch, aber Philipp lebt davon und er lebt dafür. Hassen lernen, das war sein tägliches Brot, sagt Philipp. Und wo das herkommt, dazu hören wir gleich mehr. Insgesamt 12 bis 13 Jahre bewegt er sich in rechtsextremen Kreisen. Geprägt von Holocaust-Verleugnung, der Glorifizierung der Wehrmacht und SS sowie Persönlichkeiten aus dem Dritten Reich. Hitler ist für ihn eine Lichtgestalt, ein das Volk vereinender Anführer. Als junger Mann sind das nicht irgendwelche Parolen für Philipp, sondern er glaubt fest an das, was ich gerade aufzähle. Auch im Jahr 2020 wäre er damit nicht alleine. In einer repräsentativen Untersuchung der Universität Leipzig konnte 2020 gezeigt werden, dass im Osten rund jeder Zehnte und im Westen immer noch 3% eine manifest rechtsextreme Einstellung haben. Außerdem finden die Forschenden eine Radikalisierung und Enthemmung unter den extremen Rechten. Als eine der Hauptursachen für rechtsextreme Einstellungen nennen die Forschenden einen autoritären Charakter. Menschen, die den haben, neigen zu Ideologien, die es ihnen erlauben, sich einerseits einer Macht zu unterwerfen und gleichzeitig an dieser Macht teilzuhaben, indem andere abgewertet werden. Heißt übersetzt, ich bekomme ein Machtgefühl, indem ich mich einer rechten Ideologie unterordne, die andere abwertet. Ich bringe mich nach oben, indem ich andere schlecht mache. Und dabei ist Hass natürlich ein unglaublich dankbares Gefühl, denn ich brauche eine Verbindung zu den anderen Menschen, auf die ich dann runtergucken kann. Und die entsteht eben durch Emotionen und dabei ist der Hass eigentlich der perfekte Hebel. Um das jetzt greifbar zu machen, steigen wir wieder ein in Philipps Geschichte. Der beschreibt uns gleich seinen Prozess der Radikalisierung und dazu greifen wir eine Übung auf, die er in seinem Buch aus einer Therapiesitzung beschreibt. Darin heißt es, stellen Sie sich eine weiße Leinwand vor. Und jetzt werfen Sie einfach irgendetwas drauf. Was schmeißt Philipp auf diese Leinwand? Wo fängt sein Hass an?
Boah, was haue ich auf die Leinwand? Das ist gar nicht so einfach. Ich glaube, dass dieser traurige, einsame, suchende junge Mann als erstes auf diese Leinwand gehört. Ungesehen, ungeliebt, nicht gebraucht, ohne Perspektive. Ich würde am liebsten so einen jungen Philipp malen, irgendwie 14 Jahre alt. Mhm. Weil ich habe auch vorher nicht gehasst. Ich wollte auch mal Müllmann werden und Feuerwehrmann und sowas. Ich wollte auch nicht 20, 25 Jahre in Milieus hängen, wo es um Gewalt, Drogen, Prostitution geht. Und deswegen glaube ich, das Erste, was ich gegenhauen würde, wäre dieser verwundbare, verletzliche Junge, der sich auch gerade als Opfer fühlt und glaube ich auch gerade Opfer ist.
Wieso geht's dem Philipp mit 14 so schlecht?
Tja, warum geht's dem so schlecht? Meine Eltern haben irgendwann beschlossen, wo wir 1988, also ich bin 43 Jahre alt geworden und ich bin 1978 geboren. Ich sollte ganz normal aufs Gymnasium kommen, wo ich 10 Jahre alt war und war ein gut integriertes, unauffälliges Kind, nicht der Überchecker, aber auch kein Außenseiter. Und da haben meine Eltern beschlossen, wir ziehen nach England. Ich habe dann viel zurückgelassen hier, meine liebenden Großeltern, Freunde, Fußballverein. Und ja, kam in England an, wieder das Gefühl, das erste Mal das Gefühl der Einsamkeit, nicht integriert. Ja, Sprache hatte ich natürlich nicht drauf. Mein Vater rund um die Uhr gearbeitet für seinen Job. Ich habe in England an ihn keine Erinnerung, dass er irgendwas mal mit mir gemacht hat. Habe ich nicht eine Erinnerung. Nach 3,5 Jahren haben meine Eltern beschlossen, wir ziehen wieder zurück nach Deutschland. Zweite Entwurzelung. Wieder in Deutschland angekommen. Ich bin wieder einsam, bin in meinen alten Freundeskreis nicht reingekommen. Bin aufs Gymnasium gekommen, Deutsch teilweise vergessen. Nur Fünfen und Sechsen sitzen geblieben, von der Schule geflogen, wieder neue Schule. dass der Junge vielleicht traurig ist, kann man sogar nachvollziehen.
Ja. Du hast eben gesagt, das blieb mir so im Hals stecken. Zum ersten Mal habe ich den Hass gespürt, als ich meine Eltern gehasst habe. Sind wir jetzt so weit?
Ja, jetzt hier sind wir gerade. Ich flieg vom Gymnasium runter ab auf die Realschule und da kam dann der Vorwurf von mir, warum habt ihr mir das angetan?
Und was sagen Mama und Papa?
Das wird schon. Das wird schon. Das war's.
Was hat denn dein Vater beruflich gemacht, wenn du sagst, er ist dafür nach England gegangen und hat dann da 24/7 eigentlich durchgeackert?
Mein Vater war in einer hohen Managementposition als Diplom-Ingenieur in einem großen MDAX-Unternehmen und ist dann nach England geschickt worden, um die Niederlassung England zu sanieren. Mein Vater ist Generation Krieg noch. Meine Mutter ist 43 geboren, mein Vater 42. Naja, und ich sag mal so, die sind jetzt nicht die größten Emotionspandas, ne? Also, die kommen jetzt nicht einmal am Tag an und umarmen mich, ne? Und auch damals nicht als Kind. Und die hatten halt die Einstellung, das wächst sich raus. Und mein Vater hatte dann halt auch gesagt, alles unter Abitur ist gescheitert. Ja, und weil mein Vater sich aus seinem Elend durch Bildung rausgearbeitet hat, wenn ich zu Hause nicht funktioniert habe, dann hatte Mama Schuld. Ne? Dann gab es noch großen Konkurrenzkampf mit meiner Schwester, die ist 3,5 Jahre älter. Die hat dann sich wieder gut integriert auf dem Gymnasium, hat tolle Noten geschrieben. Da hatte ich auch noch Beef mit meiner Schwester. Sie ist das gute Kind und ich das schlechte Kind.
Reicht uns das als Erklärung für das, was dann später passieren wird? Aussteigen aus dem Auto, andere Menschen.
Nein, das soll auch.
Entmenschlichung.
Ja, weißt du, das Problem ist, wenn Leute dann so Podcasts hören, dann denken die, ach, oh, eine Ausrede.
Ja, ja.
Das haben andere Kinder und Jugendliche auch durch. Ja. Da machen sich das die Leute aber sehr einfach. Mir ist das klar, dass nicht alle, die auswandern und rückwandern, dann zu Extremisten werden oder Drogen nehmen oder Alkohol oder was weiß ich. Aber es kann das befeuern. Ja, auch ich in jungen Jahren habe mich gefragt, warum bin ich auf einmal ungeliebter, nur weil ich schlechte Schulnoten habe? Ja, warum bin ich auf einmal das schlechte Kind? Ja, niemand ist ein schlechterer Mensch wegen einer scheiß 5 in Mathe. Ja, also wer sowas sagt, und das haben meine Eltern halt teilweise gesagt. Und ich möchte, dass die Leute das verstehen. Das Extremismus funktioniert ja leider. Es würde den Extremismus und Rechtsextremismus ja nicht mehr geben, wenn er nichts leisten würde am Anfang. Und das tut er halt am Anfang. Und ich möchte, dass die Leute das verstehen, warum ich dafür so anfällig war. Und dafür ist es halt zu erzählen, wie das bei mir passiert ist. Und ob das bei mir vor 25 Jahren so war oder vor 30 Jahren jetzt bald, das wird heute befriedigen, die noch ähnliche und gleiche Bedürfnisse von Menschen. Und das ist eine sehr emotionale Ebene eher. Das geht, die Leute denken immer, ich wurde politisch abgeholt. Ach, Schwachsinn. Ich wurde als verwundbarer Jugendlicher abgeholt. Ich hatte emotionale, soziale Defizite und da die wurden befriedigt.
Man merkt dir den Hass jetzt oder das Emotionale, ich sag mal lieber, das Emotionale klingt jetzt sehr durch. Wenn du eben über deine Eltern gesprochen hast, hat man auch, finde ich, diese Wut, ich nenne es jetzt mal lieber Wut, auch noch absolut sofort hier gehört.
Nein, das ist eher, jetzt ist das so, da muss ich dir leider widersprechen, das ist jetzt eher so, weißt du, so Menschen versuchen oft mich zu analysieren und geben dann ihren Senf dazu von außen oder auch gegenüber meinen Eltern. Ja. Ich bin mit meinen Eltern heute super gut befreundet. Toll. Ich sehe die fast täglich. Aber es geht darum, dass Leute immer so glauben, es geht um Ausreden oder es ist so einfach und das passiert nur Leuten, die einen schlechten Bildungsstand haben oder zerrüttete Familien. Nein, davon muss man sich lösen. Wir haben heute auch leider sehr intellektuelle Rechte aus ganz vielen Schichten, von dem selbstständigen Studierten bis hin runter zu denen, der arbeitssuchend ist. Und darum geht's mir. Das macht mich so emotional, damit die Menschen das verstehen. Hier geht's um keine Ausrede, sondern ich möchte, dass es gesehen wird, wenn Jugendliche Brüche haben, das können ganz unterschiedliche sein, dann muss man die ernst nehmen. Weil wenn wir uns nicht drum kümmern oder die Familien, Schule oder Freunde, dann werden sich andere darum kümmern.
Ich sitze hier mit einem sehr breiten, dankbaren Lächeln ein Stück weit im Gesicht, weil das so gut tut, dass du das mal so klar sagst und ich auch absoluter Feind davon bin, dass man dann diese vermeintlich einfachen Erklärungen findet und denkt, ah ja, wenn das so bei jemandem läuft, dann muss es ja genau so kommen. Es kann so kommen und das hast du jetzt klar gezeigt.
Genau.
Und auch klar gesagt, es war überhaupt nicht dieses Politische, sondern da wurde ein junger Mensch emotional vom Extremismus abgeholt. Das ist etwas, was ich hier immer wieder höre aus verschiedensten extremistischen Strömungen. In deiner Geschichte, was heißt das? Wie holt man dich emotional ab und wer ist das? Oder ist das erstmal gar keine Person, sondern irgendein System?
Also emotional, trotzdem hat mich ganz am Anfang die Musik abgeholt. Mhm. ich war auch, was bei meiner Geschichte mal untergeht, war ich ja erst auch ein halbes Jahr noch mit Punks unterwegs, bevor ich rechts wurde. Aber da habe ich mit niemandem persönlich connected. Das heißt, ich hing da rum, aber das war nicht so meins. Und dann auf dem Schulhof bin ich eher dazu gekommen und ich wollte auch nicht sein wie alle anderen. Dann kam so Nirvana auf in den 90ern, Anfang der 90er. Fand ich so mega geil, Kurt Cobain, anders sein, ja, Rebellion, endlich mal wieder was anderes, dreckige Musik aus Seattle, mega. Auch dann auf einmal haben das alle in meiner Klasse gehört. Was ist denn das für eine bescheuerte Rebellion, wenn alle das machen? Ja, und ich bin dann wirklich zum Rechtsrock gekommen und der hat Dinge bei mir befriedigt. Und jetzt denken ja viele, ja, der Rechtsrock, der singt dann gegen Menschen. Das habe ich auch mit aufgesogen. Aber das, was sie gesungen haben, war dann, wer bist du? Identität, Heimat, Freiheit, ja, das Erheben über andere Menschen. Du gehörst zu einer Herrenrasse und so weiter. Auf einmal war ich wer. Ich war ein gescheiterter Schüler, der mit seinen Eltern Beef hat und keine Freunde hat. Und auf einmal singen mir Menschen auf einer CD. Ich habe das Gefühl gehabt, die haben diese Lieder für mich gesungen. Verstehst du? Also, als wenn die mich persönlich angesprochen haben. Und dann waren auf diesen CDs damals noch, ich weiß nicht, du wirst ja CDs noch kennen, dann waren auf diesen CDs, waren da große, breite Typen abgebildet, ja, so Kämpfer für Deutschland und so weiter. Da habe ich gedacht, ja, das müssen richtige Männer sein. Weil mein Vater auch verpasst hat, mit mir drüber zu sprechen, was ist Männlichkeit? Ich bin für Frauen Power in alle Führungskräfte, kriege gleiche Löhne und übernimmt die Welt von mir aus. Ja, aber mit mir hat niemand drüber gesprochen, was ist Männlichkeit? Und dann habe ich mir andere Vorbilder gesucht, die für mich Männlichkeit dargestellt haben. Und da habe ich gedacht, ja, mit denen legt sich keiner an, so will ich auch werden. Und dann wurde ich leider so.
Ist es so, dass dieses, wie es positiv wäre, also ich sage jetzt mal positiv im Sinne von, da ist ein Mann, der ist stark, der hat einen Bezug, der hat ein Heimatgefühl, der hat eine Zugehörigkeit, dass das nicht reicht, sondern dass es jetzt noch ein Dagegen braucht? Wir brauchen auch noch ein Feindbild?
Ja, Feindbild tut immer gut, ja. Schwarz-Weiß-Denken war ich super drin, ist doch toll, auch wenn man jemanden hat, den man herabwürdigen kann. Ja, um sich selber zu erheben, das brauchte ich in jungen Jahren wie der Fisch das Wasser. Also das war ganz klar, dass auch die Welt in Gut und Böse, in Schwarz und Weiß aufzuteilen, hat die Welt für mich sehr leicht gemacht. Und mir wurde das Weltbild mitgegeben und es erschien mir logisch. Und es war schön, dass ich zu dem elitären Kreis gehöre. Ja, ich gehöre nicht zu den 7 Milliarden blöden Menschen, sondern ich gehöre zu den 200 Millionen tollen Menschen. Ja, super.
Fühlt sich erstmal gut an. Musik so als ein Einstieg ist absolut vorstellbar. Wo wird's organisiert und wo hast du vielleicht irgendwann so einen Punkt, wo du sagen würdest, alles klar, jetzt wird mir vielleicht damals als Jugendlicher bewusst, ich bin in der Neonazi-Szene angekommen.
Ist mir gar nicht bewusst gewesen.
Ach.
Ist mir gar nicht bewusst gewesen. Es hat länger gedauert. Ich muss dazu sagen, dass natürlich nicht nur die Musik eine Rolle gespielt hat, das ist zu einfach, sondern wir waren auch mittlerweile eine kleine Clique. Ja, und wir haben uns gegenseitig radikalisiert. Da war keiner dabei, der so einen Ideologen gemacht hat, sondern wir haben dann immer radikalere Musik gehört, ja, haben uns optisch verändert, ja, und alle wollten sich in ihrer Radikalität übertreffen. So komisch das klingt, ja, also ich bin noch mal krasser, guck mal, was ich besorgt habe, ich gefunden, Musik, lass das mal hören und hin und her kopiert, ausgetauscht. Erst nach ein paar Monaten, glaube ich, war es mir klar, dass ich auch gesagt habe, ja, dass ich mich wirklich als Rechter bezeichnet habe. Auch da ist es nicht, dass man nachts schlafen geht, man träumt schlecht und bezeichnet sich am nächsten Tag als Neonazi. Das hat Jahre gedauert, sondern ich habe dann erst so dieser Skinhead-Kultur gefrönt und habe mich dann stufenweise immer weiter radikalisiert.
Die erste Stufe wäre dann nach der Musik welcher?
Ja, vielleicht dieses so Patriot, ultrapatriotisch, ja, Deutschland, Deutschland über alles, ja, bestes Land, beste Menschen und so weiter. Und dann kommt natürlich dazu, so damals gab es diese Flüchtlingskrise ja auch schon vom Balkankrieg. Ja, das dann gesagt, guck mal, die wollen alle herkommen, die wollen unser Land verändern, die überschwemmen das Land und sagt, ja, es kann doch nicht sein, dieses schöne Land. Ja, und dann kam das dazu, ja, aber Schuld an diesem Krieg haben ja dann die Zionisten, da steckt Israel und die USA dahinter und dann baust du nach und nach immer mehr Feindbilder auf, wer dann angeblich daran alles Schuld hat.
1994 brennt in deiner Heimatstadt Lübeck eine Synagoge, ist ein rechtsradikaler Anschlag von jungen Männern. 1996 gibt es 10 Tote bei einem ungeklärten Brand in einem Asylbewerberheim. Was macht das damals mit dir, als du davon hörst?
Das klingt jetzt ein bisschen doppelmoralisch. Ich war nie dafür, sozusagen Heime und so anzuzünden. Nicht, weil ich so ein toller, empathischer, junger Mensch war, sondern dass ich gedacht habe, das ist kontraproduktiv für unsere Bewegung. Ich habe da natürlich keine Träne vergossen. Ganz wieder nach dem Motto, so, ja, was kommen die denn hierher? Und ja, guck mal, wie die sich benehmen. Klassischen Whataboutism auch gemacht. Mhm. Ja, guck mal hier, wo irgendwelche jungen Migranten irgendwas gemacht haben. Guck mal, wer da gestorben ist. Das haben wir auch damals schon gemacht. Das ist keine Erfindung des Internets, ja. Also von daher, ich habe es im großen Kontext gesehen, habe ich gesagt, es ist nicht förderlich, aber es hat mir keine Tränen ins Gesicht gejagt.
Ganz kurz, auf so eine perfide Art, es ist nicht förderlich, weil man sich dadurch zu weit ins Abseits stellt und von der Gesellschaft ja entfernt, weil das eben doch sehr, sehr viele Leute ja zum Glück ablehnen, oder im Sinne von nicht förderlich, das brauchen wir gar nicht.
Nee, das ist schädlich für uns in der Wahrnehmung in der Gesellschaft.
Das ist ja wirklich, das ist ja das maximal haben ja leider, pervers,
das,
ne?
Ja genau, das haben ja Rechtsextremisten jetzt aber ganz gut geschafft, leider.
Das wollte ich gerade sagen.
Das, was wir heute haben, ist ja, wäre damals für mich ein feuchter Traum gewesen. Ja, auch heute, moderne Rechtsextremisten leugnen ja auch den Holocaust nicht mehr. Sie sagen dann, sprechen von Ethnopluralismus. Ja, jede Ethnie soll dahin, wo sie angestammt herkommt und so weiter. Natürlich klingt das besser, als wenn man Hardcore-Rassist ist, ja, und sagt einfach, ich will, dass alle Schwarzen einfach gehen. Ja, also die haben einfach Mittel und Wege auch gesucht, und da gab es schon diese Manifeste, die dann auch in der Jahrtausendwende umhergingen, wo es dann beratschlagt worden ist, wir müssen raus aus dieser subkulturellen Szene, wir müssen eine Bewegung werden und wir müssen in die Mitte der Gesellschaft. Deswegen wird das aus rechtsextremen Kreisen oder rechten Kreisen abgelehnt, aber jetzt nicht so, dass sie sagen, oh Gott, fürchterlich, was ist da passiert? Das ist sehr doppelmoralisch.
Das ist wirklich einfach nur erschreckend, so klar von dir, jemandem, der da mittendrin war, gesagt zu bekommen, weil wir über 20 Jahre weiter sind und du jetzt sagst, das, was jetzt gerade abläuft, das wäre damals aus deiner Wahrnehmung perfekt gewesen für euer Vorhaben. Ja. Bevor wir da nochmal tiefer reingehen, weil ich glaube, wir da unglaublich viel über das heute auch lernen können, nochmal im damals, dieses Organisieren des Hasses, weil da irgendwelche Manifeste rumgehen, weil man vielleicht die Musik hat, die verbreitet werden muss. Wo wird das professionalisiert und wer macht das?
Weltweit mittlerweile. Auch ich war ja ein Teil nachher davon. Da gibt es ganz viele subkulturelle Bewegungen, intellektuelle Kreise heute, die haben auch Thinktanks, ja, Zusammenschlüsse. Das ist sehr professionell mittlerweile, weil natürlich die Vernetzung dazu beigetragen hat. Jahrtausendwende, wir sprechen über natürlich die mega krasse Digitalisierung. Und das hat natürlich auch Rechtsextremisten und Extremisten allgemein in die Karten gespielt. Diese Organisation ist nicht so schwer. Natürlich, weil auch in vielen Ländern, in Deutschland das zu produzieren, ist alles nicht so einfach. Ja, weil der deutsche Staat ist da schon sehr hinterher. Ich bin kein Vertreter davon, der deutsche Staat ist auf dem rechten Auge blind. Das ist totaler Blödsinn. Und dann wird halt ins Ausland ausgewichen. Es wird über Grenzen geschmuggelt. Es ist, also da ist richtig was los. Das ist eine sehr konspirative, sehr aktive und agile Bewegung geworden, leider.
Und da damals ist das dann so, wenn du sagst, als Jugendlicher erstmal ist es noch nicht so organisiert, da ist nur die Musik, da sind vielleicht erste Klickengefühle. Gibt es dann irgendwo so ein Ritual, wo du sagst, da fängt es dann an, dass man sich vielleicht auch die Tattoos besorgt, dass man immer mehr so eine eingeschworene Gruppe wird? Also ich weiß nicht, Schwur auf meinen Kampf oder sowas?
Ja, also sowas haben wir auch alles gemacht. Ein Fahneneid auf die HK-Fahne und bei einer Sonnenwende alte Gedichte vorgelesen.
Ein Fahneneid aufs Hakenkreuz dann?
Naja.
Okay.
Und das sind dann so Rituale, da nimmst du natürlich als 14-, 15-Jähriger jetzt nicht so teil. Gibt's heute leider auch so Kleinstparteien wie der Dritte Weg und so, machen so einen Scheiß leider auch mit jungen Leuten, die machen so Camps. Ja, wo sie dann so Art Lebensbaumphilosophie machen, ja, also Deutsche unter Deutschen sich nur vermehren und das Kindern, ja, eintrichtern. Je älter ich wurde, umso mehr Kontakte kriegst du natürlich. Dann kommst du da mal mit hin, gehst du der Veranstaltung mit, lernst den kennen und lernst immer vermeintlich wichtigere Leute kennen und dann werden die Rituale, Zusammenschlüsse auch immer wichtiger, bis du natürlich an so einem Punkt bist, wo du dich selber dann irgendwie als Neonazi bezeichnest. Und du dann selber Leute manipulierst über diese Strategien wie, ja, so sozusagen ein Eid oder gleiche Symbole, gleiche T-Shirts, ja, Gruppierungen schaffen und so weiter. Das dient ja alles dem, ein Gemeinschaftsgefühl zu erzeugen.
Ein Eid, gleiche Symbole, gleiche T-Shirts, das alles dient dem Gemeinschaftsgefühl. In Philipps Geschichte wird der Anreiz der rechtsextremen Szene ganz klar. Dieser junge Mann wird emotional auf der Gefühlsebene abgeholt und nicht politisch. Das hören wir auch gleich nochmal, wenn Philipp uns von seinem Austritt aus dem Extremismus erzählt. Es geht nicht um Inhalt.
Es geht darum, dass Philipp einen Rahmen für sein Leben will. Welcher Inhalt dann in dem Rahmen hängt, das ist im Grunde völlig egal. Eins ist mir noch sehr wichtig, weil wir heute viel über Hass sprechen. Hass ist kein angenehmes Gefühl. Ich tue mir nichts Gutes, wenn ich hasse. Und trotzdem machen Millionen Menschen genau das. Sie hassen. An dieser Stelle lohnt es sich einmal, den Blick zu weiten und zu fragen, was motiviert sie dazu? Und dabei ist ganz wichtig auch zu fragen, wer profitiert eigentlich von all dem Hass, der in unserer Welt herrscht? Wenn wir uns klar machen, dass Plattformen wie Facebook, Instagram, Twitter oder YouTube davon leben, dass sie geklickt werden, dass die Leute viel Zeit dort verbringen, dann wird auch schnell klar, dass diese Plattformen von extremen Emotionen leben. Davon, dass Menschen gar nicht anders können, als zu reagieren, zu kommentieren, durchzulesen, anzuklicken. Denn zwischen all dem Hass, der dort gekocht wird, lassen sich Werbeanzeigen platzieren. Und nicht nur die Plattformen, auch die extremen Parteien lieben Hass. Bestes Beispiel vielleicht Christian Lüth, der langjährige Pressesprecher der AfD, der ganz klar sagt, wenn jetzt alles gut läuft in Deutschland, dann, so Zitat, wäre die AfD bei 3%. Umso schlechter es Deutschland geht, desto besser für die AfD, sagt er weiter. Was denkt Philipp von rechtsextremen Parteien? Nutzen die die Krisen und den Hass bewusst aus?
Ja, na klar. Das ist ja, also alle Extremisten finden eine Krise toll. Ja, egal was da kommt. Ja, dass sie das nutzen können, weil sie können einfache Antworten geben auf die schwierigen Fragen. Mhm. Mit Antworten kommt ja die AfD oft ja auch nicht um die Ecke, ne? Oder zumindest mit umsetzbaren Ideen. Wer aber davon profitiert, gab es ganz viele unterschiedliche Menschen. Sei es in der Musikszene, in der Politikszene oder Menschen, die einfach dann auch große Gruppen geführt haben, die sich dann wohlgefühlt haben, einfach Zuspruch dann von ganz vielen Menschen zu kriegen. Das passiert ja heute bei denen in Social Media auch, wenn die dann was machen. Ich lege mich bei YouTube auch immer wieder mit rechten Influencern an. Ja, die haben teilweise da 300, 400, 500.000 Klicks auf dem Video. Da profitiert man auch irgendwie von. Also irgendjemand wird aus dem Hass immer profitieren.
Was erwiderst du denen?
Also ich versuche es immer erstmal natürlich, grundsätzlich sagen wir auch von dem Verein, in dem ich tätig bin, wir sind gegen den Extremismus, aber nicht gegen den Extremisten. Ich versuche das aufzuzeigen, auf welchem Irrweg sie sind und wo es hinführt und natürlich auch die Menschen, die konsumieren, dass sie auch eine Dagegenrede bekommen. Aber ich muss dazu sagen, wenn ich mir diese großen Leute vornehme, danach bekomme ich auch einen Shitstorm vom Feinsten. Also danach werde ich bei Instagram bedroht mit KZ und wenn wir in der Macht sind und du stehst auf einer Liste, das ist keine einfache Arbeit.
Das heißt, du bist heute jemand, der genau gegen das kämpft, wofür du selber früher eingestanden bist.
Mir geht es eigentlich darum, ich möchte nicht, dass junge Leute auch nur annähernd meinen Lebensweg einschlagen. Ich war auf einem über 20 Jahre langen Irrweg. Ich habe von Menschen das Leben ruiniert. Ich habe das Leben meiner Familie über viele Jahre ruiniert und ich habe auch mein Leben ruiniert. Sehr, sehr lange. Und ich möchte einfach, dass junge Leute hören, was wirklich da abgeht. Ich möchte diesen Extremismus entzaubern und andere motivieren, ähnlich wie ich. Geht raus da. Es ist möglich und da draußen wartet ein besseres Leben.
Früher war es ja an vielen Stellen so gefühlt einfach zu sagen, okay, das ist ein Neonazi, ne? Glatze, tätowiert, die Erkennungszeichen auf irgendwelchen Aufnähern oder eben die Musik, die du angesprochen hast schon. Heute habe ich oft das Gefühl, ist es so, wie du es eben auch schon angedeutet hast, viel salonfähiger, es kommt viel subtiler daher und macht mir persönlich deswegen nochmal deutlich mehr Angst. Empfindest du das auch so, wenn du dir die neuen Rechten anguckst, ja?
Mir auch. Ich würde es lieber sehen, dass wir wüssten, wer ist hier so geoutet optisch und in den Gruppierungen, würde ich mich wohler fühlen. Ich glaube, dass wir da auch wirklich aufpassen müssen, weil, so komisch das immer klingt, dieser Kampf um die Mitte und so weiter, der ist in vollem Gange und die kämpfen mit so viel Bandage, man weiß es einfach nicht. Man trifft heute jemanden und der kommt damit erst ganz spät um die Ecke. Ja, und sie wissen heute auch, dass sie sozial ausgegrenzt werden, wenn sie sich zu schnell offenbaren. Sie offenbaren nicht mehr ihr gesamtes Gedankengut, wie sie auch eine Rückführung durchführen würden. Ja, muss man die Leute mal fragen, ja, wie würdet ihr eine Rückführung durchführen mit Menschen, die nicht gehen wollen? Was kommt denn dann? Ja, gebt ihr dann auf und macht nichts oder kommt es dann doch zu Gewalt? Und in diese Fettnäpfchen treten viele halt heute nicht mehr rein. Und das macht's so gefährlich. Und es ist auch, ich bin auch ein großer Gegner davon, jeden immer sofort als Nazi zu bezeichnen, der mal irgendwas sagt, weil das verharmlost die richtigen Nazis. Ja, weil die dann auch sagen so, ja, guck mal, du wurdest auch schon Nazi genannt, mich nennen sie auch Nazi und ich bin ja auch keiner, so wie du ja auch nicht, oder? Nee. Das ist, da muss man aufpassen. Ja. Also es werden medial nach meiner Meinung viele Fehler gemacht in diesem Bereich. Und man darf nicht alle Menschen in einen Pott werfen, weil wenn wir die Menschen da auch hindrängen, gehen sie da auch nachher hin oder bleiben in der Ecke. Also das ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Aber es ist, ich sehe es genauso wie du, ich mache mir da wirklich große Sorgen
drüber. Was mich immer mehr interessiert, auch weil du ja so beschreibst und auch uns zeigst, wie sehr da diese Fänge funktionieren und wie einen das auch packen kann offenbar, wie du es rausschaffst. Wo beginnt dein Weg raus aus der rechten Szene?
Ja, was ich natürlich am Anfang immer, das hören Menschen so immer so, wenn sie mich einladen zu Vorträgen oder so, dann hören Menschen das am Anfang nicht immer so gerne, wenn ich sage, ja, der Rechtsextremismus funktioniert ja, dann schon immer so, oh nein, stopp, wen habt ihr da eingeladen, ja? Also, der funktioniert halt kurzzeitig, er befriedigt kurze Zeit und das muss man auch akzeptieren, um ihn auch zu verstehen und auch um was dagegen zu tun. Aber natürlich, wenn Menschen eine etwas längere Reise in diesem Extremismus machen, ist dieser Pfad gepflastert von Enttäuschungen, ja, die sich nicht erfüllen. Das setzt bei einigen früher ein, dass sie erkennen, sie sind auf einem Irrweg, und bei anderen später. Du darfst ja nicht vergessen, das ist ja nicht die Menschen, die da zusammenkommen, auch wie das bei mir war. Ich saß ja nicht mit 50 elitären Menschen zusammen und wir haben bis spät in die Nacht philosophiert und einen Sitzkreis gehabt und wir wollten uns gegenseitig auch alle nur das Beste, sondern da ist viel Streit, da ist genauso Neid, da ist genauso Missgunst, ah, ja. Intrigen um Geld, um Frauen, um Macht. Da sind die gleichen Dinge wie bei allen anderen in großen Firmen oder in der Gesellschaft. Gibt's das da auch? Und dann sieht man das, dann fängt dieses Bild an zu bröckeln durch die negativen Erlebnisse. Ich weiß, die Leute würden es lieber hören, wahrscheinlich dir im Podcast, wenn ich sagen würde, ja, ich habe irgendwann drüber nachgedacht und das Weltbild ist Mist. Nein, bei mir war es als erstes die menschlichen Enttäuschungen. Und da will ich auch dazu sagen, ich war menschlich ganz weit vorne auch die größte Enttäuschung für viele. Also ich war ja kein Mitläufer, sondern ich war ein Führungskader. Was heißt das? Ich habe Leute selber in den Rechtsextremismus manipuliert. Ich habe sie da drin gehalten über Manipulation und habe Leute auch radikalisiert und habe dann auch dementsprechende Straftaten in der Gruppe geplant und auch durchgeführt. Und habe dann auch natürlich für ganz viele Menschen, war ich auch eine menschliche Enttäuschung. Kannst
du das genauer beschreiben? Was heißt das? Du hast Leute da reingeholt, manipuliert. Was hattest du später für eine Rolle vielleicht nach der Teenie-Zeit dann?
Ich habe mich nach meiner Fachhochschulreife habe ich eine Ausbildung zum großen Außenhandelskaufmann abgeschlossen und habe mich dann mit einem Neonazi-Versandhandel selbstständig gemacht und habe selber Rechtsrock produziert, T-Shirts produziert und habe dann meinen Teil dazu beigetragen, diesen Hass gegenüber allen möglichen Menschen in die Welt zu tragen. Und dadurch habe ich natürlich ganz viel, ja, auch Schuld auf mich geladen.
Wer profitiert vom Hass, ne?
Ja.
Das heißt, es gab da nicht diesen einen Moment, wo du sagen würdest, aha, hier kam jetzt die inhaltliche Erleuchtung. Es ist wieder überhaupt nicht inhaltlich, sondern es ist wieder eher so eine Gefühlsebene, korrigier mich gerne, aber der Enttäuschung über andere und über das Zwischenmenschliche, was am Anfang dir mit Lovebombing und positiver Bestätigung noch so viel gegeben hatte?
Genau, also es war keine inhaltliche Auseinandersetzung. Ja, also ich muss aber auch dazu sagen, was ich bei ganz vielen höre, die sich heute bei mir melden, und ich glaube, dass wir mit unserem Projekt bei YouTube Ehre geht raus ans Team, so viele Kontaktaufnahmen haben von aktiven Extremisten, die sich irgendwie verändern wollen, aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Es ist, ich würde sagen, zu 99% diese emotionale Enttäuschung auch von der Gruppe inhaltlich, da geht's fast nie drum. Sondern auch wenn man in diesen Szenen ist, was die alle berichten, dann hat man so Auf- und Abs. Man erklimmt ja nicht sozusagen im Extremismus eine Stufe und steht irgendwann auf dem Podest ganz oben, sondern man hat so Phasen auch der Radikalität. Ja, je nachdem, was auch im Land los ist, was in der Politik los ist. Und ich war nachher, glaube ich, ideologisch auch schon wieder, ich würde sagen, mit 2021, 22 war ich am stärksten radikalisiert. Und nachher mit 26, 27, 28 war es nachher für mich auch schon ein Business und fühlte mich eigentlich ganz wohl schon im System Deutschland.
Nee, so das komisch, klingt wirklich komisch. Das zeigt einfach nochmal dieses Perverse dahinter. Weil man doch wirklich merkt, du bist am Anfang jemand, der da extremistisch unterwegs ist, der da loszieht mit seinen Jungs im Auto, fast jemanden überfährt, vorher ja niederprügelt, mit den Schuhen drauf eintritt. Und dann kommt das Business und du merkst, ach, eigentlich läuft das System hier für mich. Und dann richtest du dich da drin ein und profitierst nur noch vom Hass, den du vielleicht selber nicht mehr so stark spürst. Das ist doch unfassbar krass eigentlich.
Ja. Aber war so.
Dieses Rauskommen dann. Ist das so, dass man dann irgendwann da eine aktive Entscheidung trifft oder zieht es einen langsam schrittweise so raus, wie es einen auch langsam reingezogen hat?
Ja, Ich bin heute ein Vertreter davon, der sagt, meine Deradikalisierung hat mindestens genauso lange gedauert wie meine Radikalisierung über die Jahre. Sich das einzugestehen und das erste Mal da zu sitzen und zu sagen, scheiße, ich habe mich verrannt und scheiße, was habe ich getan und meine Güte, was soll ich jetzt tun? Das sich einzugestehen, ist sehr, sehr schwer.
Das hasst unser Hirn, ne?
Da können sich ja deine Hörer auch einfach nur schon so fragen, okay, wann habe ich mal zugegeben, dass ich mich wirklich verrannt habe, mal ein Jahr oder so, auch in irgendwas. Die Menschen verrennen sich ja regelmäßig mal auch in irgendwas, ja, in Haltungen, ja, oder gegenüber Menschen oder im Job, ist ja egal. Aber sich das selber einzugestehen, okay, ich war falsch, ist auch ein schmerzhafter Prozess. Mann, Leon, ich habe mein Leben lang gedacht, ich weiß, wie der Hase läuft. Ich habe den, glaube ich, nicht mal gesehen, den Scheißhasen. Und dann auf einmal zu sagen, Philipp, du warst falsch, das wächst nicht über Nacht. Also wenn mir auch Leute erzählen, und auch da mache ich wieder Real Talk, wenn mir Leute erzählen, die haben sich über Nacht verändert oder innerhalb von einer Woche oder so, sage ich, Bullshit. Das ist nach meiner Meinung nicht möglich, nicht wenn du eine gewisse Zeit da drin verbracht hast. Ich hatte nur Handlungsmethoden, die Denkmuster. Das ist nichts, was man abstreift wie so ein Regenmantel, wenn ich nach Hause komme und sage, ja, jetzt liegt der im Flur und dann ist der da nass und dann ist jetzt alles wieder gut. Aber als dieser Gedanke da war, den wieder loszuwerden, das war auch nicht so einfach. Ich wollte ja gerne in der Gruppe bleiben. Ich wollte weiterhin meine Akzeptanz in der Gruppe und meine Anerkennung und Wertschätzung aus der Gruppe haben. Aber ich habe gedacht, ach, mit dem Weltbild, ach scheiße, ich habe keinen Bock mehr auf die Menschen. Und deswegen habe ich dann ja ab einem gewissen Punkt ja auch nur meine Gruppe substituiert.
Das heißt?
Ja, ich habe im Rechtsextremismus dann auch erlebt, mich haben die eigenen Kameraden zu Hause überfallen. Ich habe mit einer Pumpgun dann auf die geschossen. Es gibt das bekannte Video aus Wismar, wo ich mit der Baseballkeule auf eine Antifa-Demo loslaufe und die Polizei zieht die Waffen durch und überlegt, auf uns zu schießen. Personen aus meiner Kameradschaft haben an einem Silvesternachmittag jemanden gemeinschaftlich totgeschlagen. Das sind Dinge, die gehen ja auch nicht spurlos an mir vorbei. Ich bin auch nur aus Mensch, ja, wenn ich Bernie von Stromberg zitieren darf. Und das sind Dinge, die hatten nicht immer vielleicht sofort einen Impact bei mir. Und das wirst du viel besser analysieren können, was da bei mir los war. Man kann ja einige Dinge eine Zeit lang vielleicht verdrängen, ja. Aber irgendwann kickt's ja vielleicht trotzdem rein. Und das ist bei mir passiert. Ich hatte zwar die Stärke zu sagen, ach komm jetzt, diese Rechtsextremisten, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Es kotzt mich einfach nur noch an. Aber ich will nicht wieder alleine sein. Ja, das, was so tief reinprogrammiert war in meiner Jugend und in der Kindheit. Und deswegen bin ich dann nahtlos vom Rechtsextremismus in die organisierte Kriminalität zu Rockerclubs.
Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, Philipp, wo kommt das jetzt? Wo kommt jetzt die Arbeit als Zuhälter? Wo kommen die Rockerclubs? Wo kommen die Drogen? Wo kommen die Waffen? Und jetzt ist es irgendwie so klar.
Nur die Gruppe substituiert, so einfach. Habe ich damals nicht gecheckt.
Aber im Rückblick, ich versuche es nochmal zu greifen, wie immer, sag, wenn es anders war. Du hast dieses Gruppengefühl gehabt, merkst jetzt, die Neonazi-Gruppe enttäuscht dich ein Stück weit, da läuft dieses, jenes, solches schief. Aber drum bist du ja wie alle Menschen nicht von diesem Drang nach Zugehörigkeitsgefühl, nach Bestätigung, nach, ja, das ist meine Gruppe, bist du davon nicht befreit. Sprich, du brauchst jetzt einfach eine neue Gruppe und findest die dann im Rockermilieu.
Tja, ich habe dann für mich beschlossen, okay, wenn ich sowieso irgendwie so ein Outlaw-Leben führe, das war ja das Gefühl als Rechtsextremist auch, dann kann ich auch ein Outlaw sein, der damit Geld verdient. Und dann sind auch alle Hemmungen bei mir gefallen zu sagen, ich habe den Staat ja sowieso als Feind angesehen. Dann habe ich auch gesagt, dann ist es jetzt auch egal, dann lass uns jetzt wenigstens damit Geld verdienen. Dann habe ich mich wirklich, so wie ich es heute selber nenne, bin ich multikriminell geworden. Also ich habe eine Türsteherfirma dann aufgemacht, habe eine Diskothek mit übernommen. Ich hatte mehrere legale Geschäfte. Ich bin in den Drogenhandel eingestiegen. Ich bin ins Rotlichtmilieu eingestiegen, habe Modellwohnungen betrieben, habe dann alles gemacht, womit man Geld verdienen kann. Für Geld schmeißt man viele moralische Werte über den Jordan. Also das ist sehr leicht. Ich muss dazu auch sagen, dass ich sehr schnell, als ich in die Multikriminalität gegangen bin, auch angefangen habe, ein gewisses Weltbild zu überarbeiten. Ich hatte mir in jungen Jahren ein Hakenkreuz auf der Brust gestochen und habe mir das schon auch in 2007 oder so, kurz bevor ich in die Kriminalität gegangen bin, beispielsweise übergestochen, weil ich mich damit nicht mehr identifizieren konnte damals. Das heißt, all diese Erfahrungen, die ich dann da gemacht habe, die haben dann das Weltbild langsam nach und nach aufgeweicht und aufgelöst.
Das heißt, du lernst Ausländerinnen und Ausländer kennen und sagst dann auch, sind ja auch doch nur Menschen oder geht das jetzt schon wieder zu weit?
Ja, so einfach. So einfach. Ist das nicht schön, Begegnung? Wäre das nicht eine bessere Welt, wenn wir viele Menschen mal kennenlernen würden?
Ja, auch gesagt, Philipp, mit einfach ist eigentlich nicht.
Genau, ist einfach nicht. Aber bei mir ist das so gekommen. Ich habe dann ja auch angefangen, Drogen zu handeln mit jungen Migranten in Rockerclubs. Und dann habe ich mich mit denen getroffen, bin nach 15 Jahren das erste Mal wieder Döner essen gegangen, habe mich mit denen angefreundet. Dann stirbt halt was in dir. Das heißt aber nicht, dass ich mich zu dem Zeitpunkt schon komplett deradikalisiert habe. Aber da hat natürlich ein Umdenken angefangen, aber nicht bewusst. Die Leute denken dann immer, dass man, wie soll ich das beschreiben? Die Leute denken dann immer, wenn ich das so erzähle, als wäre ich diese Entscheidung alle bewusst getroffen habe. Sondern das war ja, das passiert in Wochen, in Monaten. Und ich habe mich damit gar nicht beschäftigt, wo ich dann auf einmal gemerkt habe, auch wo wir dann einen eigenen Club gegründet haben, wo wir dann gesagt haben, wir wollen mit der Politik scheiße hier nichts mehr zu tun haben. Wir wollen hier offene Tür für alle haben. Und auf einmal haben uns auch junge Schwarze besucht, Menschen mit Migrationshintergrund. Und dann ist das, aber wir reden ja immer über Jahre, Leon. Wir reden hier nicht über irgendwie Wochen, sondern wir reden hier über Jahre.
Warum kommst du ins Gefängnis?
Also ich bin das erste Mal ins Gefängnis in Untersuchungshaft gekommen. Da sind wir in eine Art Rockerkrieg reingekommen, wo wir uns mit einer anderen Gruppierung bekriegt haben, mit Tattoo-Läden anzünden, Schießereien, wurde ich verhaftet, musste aber entlassen werden nach knapp einem halben Jahr, weil die Zeugen sich nicht getraut hatten, gegen mich auszusagen. Da bin ich natürlich aus dem Knast rausgekommen und habe gedacht, ich bin der König der Welt und habe dann nochmal 3 Jahre weitergemacht. Meine letzte Haftzeit, da bin ich ins Gefängnis gekommen wegen der Finanzierung einer Marihuana-Plantage.
Und wie lange geht man dafür im Knast dann?
Ich habe für die Finanzierung der Plantage 2 Jahre und 10 Monate bekommen. War aber so, dass der Staat mich ja sehr, sehr lange gejagt hatte. Und manch ein anderer hätte dafür vielleicht nicht so eine Strafe bekommen, sondern hier war es jetzt okay, jetzt haben wir ihn endlich mal. Und das war auch okay für mich. Ich hatte ganz viele Anklagepunkte und ich war in dem Anklagepunkt dann geständig. Und dann habe ich das Urteil auch angenommen und habe dann auch meine Zeit in der JVA Stralsund
abgesessen. Was mich aus deiner Zeit im Gefängnis fasziniert hat, wie du es im Buch beschreibst, ist, dass du so dringend psychologische Hilfe suchst und man dir erstmal sagt, dass ein schlimmer Finger wie du keine Unterstützung bekommt. Nach dem Motto, so Zitat, laut Landgericht ist einer Person wie Ihnen nicht zu helfen, Ihnen steht gar nichts zu. Warum ist dir das so wichtig, im Gefängnis in Therapie zu kommen?
Tja, ich hatte vor dem Gefängnis ja meinen sogenannten Ausstieg gemacht und bin dann ja in eine wirklich schwere Depression gefallen, habe versucht, mir über 6-7 Monate ein neues Leben aufzubauen. Ich wurde dann verhaftet, war dann auf einmal nicht mehr der Rockerboss und diese Depression und ich kam dann ins Gefängnis und dieses Urteil. Und weißt du, Leon, wenn du schwarz auf weiß liest, dass mit so einem Delinquenten braucht man keine Maßnahmen machen, einfach wegschließen und irgendwann wieder rauslassen. Und ich war dann in einer Phase, wo ich das erste Mal Lebenslust verloren hatte und ich liebe das Leben wieder. Ich habe das Leben eigentlich immer geliebt. Mhm. Und dann zu erkennen, weißt du, ich habe im Knast meinen Spiegel abgehängt, habe dann Handtuch drüber gehangen, weil ich mich im Spiegel nicht ertragen habe. Ich habe dann ganz viel gelesen, meine buddhistischen Bücher habe ich gelesen. Und ich wusste irgendwie, das habe ich Gott sei Dank noch für mich erkannt, dass ich gesehen habe, okay, Philipp, aus diesem Loch kommst du alleine nicht raus. Und das will ich jedem Hörer hier mitgeben. Leute, wenn ihr das Gefühl habt, ihr schafft was nicht. Es gibt Hilfe-Hotlines, erstens, wenn man Lebenslust verliert. Und zweitens, ihr müsst nicht alles alleine schaffen. Und ich hatte Gott sei Dank damals noch den letzten Funken, dass ich wusste, Philipp, bei dir ist so viel im Kopf falsch in deinem Leben, was du gemacht hast. Du brauchst irgendwie Hilfe. Und ich wusste gar nicht, wie ich das machen sollte und habe mich dann einfach an den psychologischen Dienst gewandt und bin Gott sei Dank an einen ganz tollen Psychologen gekommen.
Philipp, aus diesem Loch kommst du selber nicht raus. Das hat er noch erkannt und ich finde, man muss sich hier fragen, wieso sich Menschen oft so lange davor sträuben, sich Hilfe zu holen. Na, weil sie denken, dass sie damit ein Geständnis abgeben. Es geht nicht mehr weiter, so wie ich es bisher gemacht habe. Ich bin gescheitert. Und das will sich erstmal kein Hirn eingestehen. Doch natürlich, wie so oft, ist es hier ein Trugschluss, denn Philipp wäre gescheitert, wenn er sich keine Hilfe geholt hätte. Wie wichtig die Psychotherapie für ihn war, das betont er immer wieder. Im Laufe seiner Therapie geht es vor allem um Fragen und das Beschäftigen mit der eigenen Motivation. Philipp teilt seine Gedanken und kommt sich dadurch ein ganz schönes Stück näher. Wie wichtig für Philipp die Psychotherapie war, das betont er immer wieder. Hier hört er zum ersten Mal, dass auch er das Recht hat, seine Meinung zu ändern und in die Gesellschaft zurückzukommen. Genau wie die Radikalisierung ist auch die Deradikalisierung ein Prozess. Und in dem läuft ziemlich viel auch unbewusst und schleppend ab, wie Philipp uns beschrieben hat. Ich möchte jetzt eine Chance nutzen, mit Philipp etwas zu besprechen, was mich schon sehr lange umtreibt. Ihr erinnert euch vielleicht an die Folge mit Naomi Seibt.
die junge rechte Influencerin. Die habe ich hier zum Interview eingeladen, um vor allem zu zeigen, wie sie arbeitet, wie sie manipuliert und welche Methoden sie aus meiner Sicht sehr perfide einsetzt, um ihre Botschaften zu verbreiten. Ich wurde dafür in einem Post von der Antifa Linke MS auf Instagram scharf kritisiert. Die Kernkritik, so wie ich sie verstanden habe, lässt sich in einem Zitat aus dem ziemlich langen Post zusammenfassen. Der Mythos von "Wir müssen mit Rechten reden, um sie zu verstehen", ist falsch gedacht und man kann das nicht tun ohne ihre Scheiße, ihren Rassismus, Antisemitismus, Antifeminismus und ihr Weltbild zu reproduzieren. Ich finde, damit haben die Kritiker hier einen Punkt, über den diskutiert werden muss. Meine Meinung ist ja, Naomi bekommt bei mir als Rechte ein Stück weit natürlich eine Bühne. Aber auf dieser Bühne gebe ich den Rahmen vor, bin, wenn man es so nennen möchte, der Regisseur. Und so viele Menschen haben mir danach geschrieben, wie wichtig es für sie war, das zu hören, was Naomi macht und die Maschen, die sie anwendet, dadurch zu begreifen. Was sagt ihr dazu? Ich bin total interessiert am Austausch und freue mich riesig über eure Nachrichten auf Instagram, direkt an meinen Namen, oder über post@leonwinscheid.de, auch per Mail. Und nun zurück zu Philipp. Was ist seine Meinung zum Thema mit Rechten reden? Darum geht's jetzt.
Ich kann das teilweise nachvollziehen. Ich bin da so ein bisschen so in der Grauzone.
Ja.
Bei mir war der Impuls halt da, ich will hier raus, ich will eine Veränderung. Und da war es wichtig, die Hand zu reichen. Deswegen, bei deinem Projekt sehe ich das ein, weil du das ja also ja auf eine andere Ebene trägst, als wenn du ein Interview machst. Ja, um das zu verstehen, wie ticken die Menschen oder was steckt dahinter, finde ich das gut, dass du das machst. Aber ich teile auch teilweise die Einstellung, mache ich auf meinem YouTube-Channel auch nicht, dass ich noch mit gerade wirklich stark radikalisierten Menschen spreche, weil sie nur ihr Gift noch verspritzen wollen. Also da bin ich so ein bisschen zweimal unterwegs. Sobald jemand ein Zeichen gibt, dass da irgendwas brüchig ist, reiche ich sofort die Hand. Ich sage auch immer am Ende meines Streams, auch wenn ich gerade noch mit wirklich Neonazis über sie spreche, da sage ich am Ende immer, du kannst dich verändern, wir reichen dir als erstes die Hand, wenn du dich verändern möchtest. Das ist ein schwieriges Thema. Ja. Ist wirklich schwierig, aber so handhabe ich das.
Mein Eindruck ist, genau wie du, ich möchte niemandem eine Bühne geben, um Gift zu verspritzen. Und gleichzeitig denke ich, wenn man dann, die Naomi ist Anfang 20, wenn überhaupt, also sehr wirklich noch jung, wenn man mit solchen Leuten nicht spricht, wenn man nicht versucht aufzudecken, wie die Methoden sind und wie die arbeiten, und wir aber Werte haben, wo die AfD in der Sonntagsfrage 11% bekommt, in Sachsen-Anhalt bei der Wahl um die 20%, dann denke ich, sind da einfach so viele Menschen offenbar schon auf so einem Trichter, dass mir ganz viel daran gelegen ist, die Methoden dieser Rechten aufzudecken und die Methoden dieser Rechten zu verstehen und ein Stück weit ja auch mit diesem Teil der Gesellschaft zu sprechen, ohne dass ich Raum gebe, einfach verfassungsfeindliches, menschenfeindliches, frauenfeindliches, homosexuellenfeindliches Gedankengut in irgendeiner Weise rumzuspritzen. Mein Eindruck ist ganz oft, wenn wir aufhören zu reden, das habe ich auch, da wurde ich richtig zitiert, dann werden wir verlieren.
Ist so, kann ich unterschreiben. Mir geht es ja auch darum, auch die Leute zu erreichen, die sich noch nicht so stark radikalisiert haben.
Ja, genau. Einmal Nazi, immer Nazi, schreibst du in deinem Buch. Dieser Satz sei dir besonders oft um die Ohren gehauen worden. Und du machst auch die Frage auf, ob ein Typ, der in seiner Jugend als Neonazi, Hakenkreuz, Fahnenschwinger, der professionell Hassbotschaften im Rechtsrock verbreitet hat, der Anführer eines Rockerclubs war, der im Drogen- und Rotlichtmilieu gearbeitet hat, ob der sich überhaupt ändern darf. Also darf einer die Seiten wechseln und wieder zu den Guten gehören? Und wenn ja, sagst du weiter, berechtigt ihn das dazu, mit seiner Geschichte ein Forum in der Öffentlichkeit zu bekommen? Deine Antwort kann ich vorwegnehmen, weil du genau das alles tust, muss ja Ja sein.
Ja.
Wie argumentierst du für dieses Ja?
Das könnte ich auch sehr lange ausführen. Ich versuche das ein bisschen kürzer zu fassen. Du hattest es vorhin angesprochen, gut, wo sollen dann Menschen wie ich hin oder wo sollen dann radikalisierte Menschen, egal in welchem Extremismus, irgendwann hin, wenn sie nicht zurück dürfen? Und Veränderung ist doch einfach die Konstante, die wir in diesem Universum haben. Also, dass es um Veränderung geht. Und man darf auch nicht jeden Menschen darauf reduzieren, was er irgendwann gemacht hat. Jetzt will ich das auch nicht verharmlosen, weil dann klingt das so, als wenn ich jetzt nur einmal was Böses gemacht habe und dann, ja, ist ja gut. Aber trotzdem ist das für mich einfach wichtig zu sagen, ja, wir reichen die Hand zur zweiten Chance, zur dritten Chance. Ganz viele Menschen haben sie mir gereicht, der Staat hat sie mir wieder gereicht. Und es zeigt das einfach, dass dieses Beispiel auch wichtig ist. Ich habe dieses Projekt, was ich gemacht habe, da habe ich nie dran geglaubt, dass das mal so groß wird. Ich habe das als ganz einfach für mich mal gemacht. Ja, wo ich dann irgendwie 10 Abonnenten bei YouTube hatte und ich wollte einfach das erklären, warum, wie, was passiert ist. Und weißt du, was heute die größte Rückmeldung ist, wenn Leute heute mich anschreiben, die dann gefangen sind im Rechtsextremismus oder in der Kriminalität, die schreiben mich an und sagen, Philipp, ich würde auch gerne wieder so eine neue Ausstrahlung bekommen, so wie du. Ja, wenn du mich vergleichst von den Bildern von früher und wie ich heute bin, dann wollen diese Leute auch einfach wieder leben. Die wollen auch wieder Mensch sein und sie haben Angst, dass sie es nicht dürfen. Und diese Barrieren müssen wir einreißen. Das ist das heute, wenn Leute mir das schreiben und sagen, ja, ich will auch nicht mehr in der Gruppe, ich will auch nicht immer nur das, sondern ich möchte wieder Lebenslust haben und frei in meinen Gedanken sein. Und das muss jedem zugestanden sein, zurückzukommen in unser demokratisches Wertesystem, in unsere freiheitliche Gesellschaft. Wenn wir die Tür und Tor zumachen, auch für Corona-Leugner, Corona-Gegner, Rechtsextremisten, Islamisten, Linksextremisten, wenn wir die Türen zuschlagen, meine Güte, wie spalten wir unsere Gesellschaft? Weil es gibt so viele Menschen, die sich verändern wollen und es ist so wichtig, sie auch wieder aufzunehmen. Das heißt nicht, nach einer Woche sind die alle wieder okay und wir geben ihnen unsere Kreditkarten und unsere Haustürschlüssel und so weiter, aber zumindest ihnen die Möglichkeiten geben.
Wenn du jetzt so beschreibst, rausgehen, dann klingt das nach der Erlösung, nach dem Heilsbringenden. Jetzt weiß ich aber aus deinen Interviews, die du so gibst, aus dem Buch und Co., genau, du lachst auch schon, dass das echt ein steiniger Weg ist. Was ist das Schwierigste? Ich stelle mir jetzt auch vor, wenn da jemand kommt und plötzlich einen YouTube-Kanal macht gegen Rechte, dass dich deine alten Kameraden doch, ja, da benutze ich das Wort nochmal, hassen müssen.
Ja, ich nenne sie auch Kameraden, weil das in der Rückbetrachtung ist. Ja, natürlich kommt da Hass entgegen. Ich will ja keinen persönlichen Schmutz ziehen, sondern es geht ja um mich. Ja, also das wird schon klar dargestellt. Damit war mir klar, damit muss ich auch leben. Aber da habe ich Gott sei Dank einen stabilen Freundeskreis und ein stabiles Team drumherum, die das mitstützen und mittragen. Da bin ich sehr, sehr vielen Menschen sehr dankbar, die das gemacht haben. Der steinige Weg ist natürlich auch der, dass man das Gefühl hat, weißt du, wo ich aus dem Gefängnis rauskam? In 2016, ganz frisch in meiner Veränderung nach 2,5 Jahren, ja. Da haben mir ganz viele Leute so mal geschrieben, glaube ich dir nicht so wirklich. Ja. Können wir uns mal treffen und kann ich dich prüfen? Und da habe ich so gedacht, so, ja, okay, klar, lass treffen, Kaffee trinken und so weiter. Oder heute, wenn der Podcast hier zu Ende ist, dann würde ich so gerne, und Leon, glaubst du mir das alles? Weißt du was? Heute ist mir scheißegal, was du denkst. Ist mir doch kackegal. Was hat das damit zu tun? Verstehst du? Da muss ich erst selbstbewusst wieder für werden. Ja. Mir ist es wichtig, was denken meine Eltern heute, meine Schwester, meine Freunde, was denkt meine Lebensgefährtin, mein Stiefsohn, wie nehmen die mich wahr? Die dürfen das. Ich habe diese Veränderung nicht für alle anderen gemacht. Weißt du, ich wollte wieder glücklich werden. Ich habe diese Veränderung für mich gemacht. Aber dazu brauche ich erst wieder eine gewisse...
Wie nehmen die dich wahr? Sagt dein Vater, Junge, du bist kein Neonazi mehr?
Ja, safe. 100%. Also jeder, der mit mir mal einen Tag verbracht hat, würde das unterschreiben. Aber ich kann die Zeit nicht mit so vielen Leuten verbringen. Weißt du, es gibt ja auch Leute, die dann so, die Taz hat mal einen Artikel über mich gemacht, der geht immer noch ins Fitnessstudio, präsentiert seine Tattoos, macht immer noch so einen auf, trägt einen Scheitel oder sonst was. Wer haten will, will haten, na und. Aber das hat mich damals dann auch getroffen. Ich kann nicht jeden überzeugen, das will ich auch nicht. Das kann man nicht, weißt du, Leon, wenn irgendjemand sagt, ja, der findet dich nicht gut, dann findet er dich nicht gut, dann wird er auch irgendwas finden in deiner Biografie, weswegen er dich dann auseinandernimmt. Und das ist halt, bei mir ist es natürlich viel offensiver, weil es so viel Bildmaterial gibt und es ist so ein aufgeladenes Thema, weil es auch so menschenverachtend ist. Und ich kann dann nicht jeden überzeugen. Und das habe ich mir auch nicht zur Aufgabe gemacht. Das ist für mich nicht mehr wichtig. Ich bin heute in der glücklichsten Phase meines Lebens. Und wenn ich hier mit meiner Lebensgefährtin und mit meinem Stiefsohn bin, wir leben ein tolles, spießiges Leben. Ich liebe es, gleich in den Garten zu gehen mit meinem Birkenstock. Ich wässer gleich meinen frisch gesäten Rasen. Ich freue mich nachher eine Runde ganz mit meinen Freunden, die ich immer als spießig bezeichne, und ärgern die sich dann immer, wenn sie diesen Podcast hören, dass ich sie dann mal als spießig nenne, und freue mich einfach, mit denen Zeit zu verbringen, ein Leben ohne Hass, Gewalt, Machtanspruch, ohne Fremdenfeindlichkeit zu leben, bin ich einfach sehr dankbar, dass ich das noch machen darf.
Ich möchte mal was einspielen aus deinem YouTube-Kanal und bin gespannt, was du dazu sagst.
Attacke.
Moin Leute, ihr seid aus dem Kanal Philipp Schlaffer, Ex-Rechte, Rotlichte, Rocker. Hier seht ihr Bilder aus meiner Vergangenheit. Ich war mal Neonazi, ich war im Rotlichtmilieu, Prostitution, Drogenhandel, Gefängnis, um all diese Dinge geht es hier auf diesem Kanal. Es geht darum, den Mythos im Extremismus aufzulösen, den Mythos in Rockergangs, in kriminellen Banden. Was bedeutet es wirklich, im Gefängnis zu sitzen und so weiter? Und wir machen hier ganz viele unterschiedliche Serien. Bleibt mal rein, schaut rein, gönnt euch diese Community. Vielen lieben Dank, dass ihr dabei seid. Lasst ein Abo da, lasst einen Daumen da, kommentiert. Und wenn ihr es einfach nur scheiße findet, dann sucht euch doch einen neuen Kanal. Leute, over and out, ahoi von der Küste.
Auf diesen Ansager folgen dann so Fotos von dir eben aus der damaligen Zeit mit den Kutten, mit Waffen auch zum Teil, mit irgendwelchen krassen Posen. Wenn ich das so höre, klingst du auf mich ganz anders als das, was du gerade beschrieben hast. Es ist aber gar nicht so alt, ein Jahr alt, 102.000 Mal angeguckt und eben in deinem Kanal veröffentlicht.
Das ist aber der ganze Ansatz von dem Kanal. Das verstehen viele nicht. Verstehst du? Das eine ist mein YouTube-Kanal und das andere ist Philipp Schlaffer privat. Das sieht man dann besser bei Twitch oder bei Instagram. Mir war klar, wenn ich über diese Milieus berichten will, wenn ich meinen Kanal, der heißt Ex-Rechte Rotlicht-Rocker, wenn ich den Kanal genannt hätte, sozialpädagogisches Projekt zur Aufklärung in der organisierten Kriminalität und im Rechtsextremismus, klickt kein Mensch darauf. Ich mache auch die Thumbnails von den Videos sehr, sehr krass mit Bildern.
Ja, habe ich gesehen.
Weil sonst erreiche ich doch gar nicht das Publikum.
Geht es wirklich nur darum, oder ist es auch ein selbstbeweihräucherndes, guck mal hier, ich krasser Typ, was ich alles gemacht habe. Das dachte ich nämlich ein kurzes Stück.
Ach, das ist das meine schlimmste, weißt du, was das Schlimmste ist, was ich machen muss, wenn ich die Videos aufnehme? Das ist nicht, dass ich mich dann einen halben Tag hinsetze und dann zwei Folgen produziere, sondern dass ich danach mein Bildarchiv durchforsten muss mit meinen ganzen alten Bildern. Ich bin ja so eine mega Datenkrake. Ich habe so viele alte Videos von mir und Fotos von mir, die ich dann raussuchen muss. Und jedes Mal, wenn ich die Fotos sehe, erschrecke ich mich über mich selber, was für eine Pfeife ich war. Das ist für mich das Unangenehmste. Aber das ist nur dazu gekommen. Und das ist auch wieder so eine Wertung von außen von Leuten, die sich nicht tief genug damit beschäftigen. Weißt du, wenn ich vor Jugendgruppen bin, habe ich das am Anfang ohne Bild- und Videomaterial gemacht. Ich trage ja heute so gerne Hawaii-Hemden, meine Birkenstock-Schuhe. Klar habe ich die Tattoos und so. Und dann haben die Schüler teilweise gesagt, glaube ich dir nicht. Das wisst du nicht, das hast du nicht gemacht. Und da habe ich gedacht so, hä, die glauben das nicht? Und dann habe ich erst Videos und Bildmaterial zusammengesucht, um in meiner Biografie immer wieder die Bilder und Videos und alles zu zeigen. Das ist leider eine YouTube-Strategie. Ich kann dir sagen, bei mir zu Hause hängt nicht ein Bild von mir aus einer alten Zeit. Nicht mal annähernd und nicht mal im Fotoalbum oder so.
Danke fürs Klarstellen. Wovon lebst du heute?
Ich bin mit mehreren Sachen selbstständig. Teilweise ist das YouTube. Mit meinem Buch konnte ich nicht wirklich Geld verdienen.
Musst du mir nicht sagen. Ja, nee, Sachbücher ist neben mir auch nicht. Also ich weiß, damit, wer mit Büchern irgendwie reich werden möchte, das wird eine Handvoll in der Belletristik, aber der Rest.
Ich bin viel als Referent unterwegs. Mhm. Ich bin auch als Speaker unterwegs. Mhm. Ich habe auch ein kleines Textilunternehmen und bin da sehr breit aufgestellt. Ich habe wirklich alle Brücken eingebrochen. Ich habe keinen Bekannten mehr im Rechtsextremismus. Ich habe keinen Bekannten in der Kriminalität mehr. Und einer, den ich im Gefängnis kennenlernte, der hat sich mal mit mir getroffen. Da war ich in Berlin unterwegs und hat er gefragt, komm, essen gehen. Ich so, bist du auch wirklich raus? Ja, ja. Da habe ich mich mit ihm getroffen, da hat er mir doch gesagt. Und dann, das war das letzte Mal, dass ich mich überhaupt mit jemandem getroffen habe. Wenn mir jemand sagt, er hat mit Kriminalität zu tun, setze ich mich mit ihm nicht an einen Tisch. Ich möchte da nichts mehr mit zu tun haben.
Deine Freundin hat einen Sohn mit in die Beziehung gebracht, der ist 11. Stellen wir uns heute eine Schulklasse vor, du gehst ja immer wieder vor junge Menschen, sprichst vor denen, der sitzt da mit drin. Was ist deine Botschaft an den und die anderen Kids?
Meine Botschaft ist eigentlich, dass sie sich mitteilen sollen, wenn sie Brüche haben, dass es Hilfemechanismen gibt, dass sie immer wieder prüfen sollen, welche Botschaften sauge ich auf, was konsumiere ich, nicht so anfällig zu sein, was zu hinterprüfen, auch sich an Menschen zu wenden, auch wenn es mit den eigenen Eltern nicht geht, an Schulsozialarbeiter wenden, an Hilfestellen sich wenden, einfach mal gucken und dass ich ihnen aufzeige, meine Entscheidung als verletzlicher junger Mann, wohin das geführt hat, wie viel Leid ich gebracht habe. Es wird dann immer sehr emotional, wenn ich das erzähle, wie meine Mutter mich im Gefängnis besucht hat und so. Ich möchte ihnen einfach mitgeben, dass sie wissen, dass dieses, was Extremisten versprechen oder auch Kriminelle, dass sich ihr Leben da drin nicht erfüllen wird. Es wird da drin keine Erfüllung geben. Es wird entweder ins Gefängnis führen oder in die Kiste. Es gibt keine andere Varianten.
Ich habe mich immer gefragt, wenn man so über Neonazis nachdenkt, über neue Rechte nachdenkt, dass einem so klar ist, wogegen die sind. Ne? Die sind gegen so vieles, wo ich sage, da bin ich total dafür und hab dann nie verstanden, wofür seid ihr eigentlich? Und ich finde, das wird in deiner Schlussbotschaft jetzt hier nochmal so klar. Es geht gar nicht so sehr darum, dass du sagst, ja, das ist da das dafür, sondern es gibt so viel, was einfach dagegen spricht, da mitzumachen. Und dass die einem eigentlich kein
genau
dafür hinhalten, sondern dass du einfach warnst, was alles an Gefahren darin lauert, einfach gegen alles zu sein.
Ja, so einfach ist es, Punkt.
Da wird zum Schluss doch nochmal einfach. Vielen Dank, Philipp, dass du hier warst und deine Geschichte geteilt hast und weiter alle Daumen gedrückt, dass bei dir mehr Grün im Leben bleibt als Rot.
Dankeschön.
Ich danke dir. Ich möchte Kindern mitgeben, dass das, was Extremisten oder auch Kriminelle versprechen, sich nicht erfüllen wird. Es gibt in dieser Form von Leben keine Erfüllung. Das ist Philipps Botschaft für die Jüngsten unserer Gesellschaft, die er auch uns allen mitgibt. Warum ist dieser Gedanke so wichtig? Weil der Extremismus eine unglaublich gut funktionierende Falle für unsere Psyche ist. Das hatten wir in so unterschiedlichen Geschichten hier schon. Von Salafismus über Sekten über Rechtsradikale bekommt man ein Leben in Erfüllung versprochen. Und die Falle ist, dass sich am Anfang alles genau nach dieser Erfüllung anfühlt. Den hohen Preis, den man für ein Leben im Hass, für Macht durch das Runterdrücken, Fertigmachen von anderen zahlt, den merkt man oft erst auf der Langstrecke. Und deswegen bewundere ich, wie reflektiert Philipp heute seine Geschichte erzählt und auch, dass er seine Erfahrungen an andere weitergibt und versucht, ihnen zu helfen. Denn Extremismus ist gefährlich, nicht nur, weil er die falschen Inhalte vertritt, sondern weil er so gut funktioniert. Er bietet Menschen aus psychologischer Sicht ein hochgiftiges Mittel, um sich kurzfristig besser zu fühlen. Im Grunde wie eine Droge. Und darauf macht Philipp aufmerksam. Und auch darauf, dass jeder das Recht hat, seine Meinung zu ändern. Ich persönlich bin deswegen immer für ein Reden, weil ich glaube, dass wir Extremisten nicht zurückholen, indem wir sie ausgrenzen. Das ist keine Erlaubnis für Menschenfeindlichkeit, Hass oder Gewalt, überhaupt nicht, sondern meine ganz persönliche Hoffnung, so viele aus dem braunen Sumpf zu ziehen, wie nur irgendwie möglich. Philipp, finde ich, ist doch der Beweis dafür, dass das geht. Und irgendwo auf seinem Weg hat irgendjemand angefangen, mit ihm zu reden. Vielen Dank, Philipp, dass du heute mit uns geredet hast. Wenn euch Philipps Geschichte interessiert und ihr mehr über ihn wissen wollt, dann lest doch vielleicht sein Buch Hass, Macht, Gewalt. Nächste Woche geht es hier weiter mit Fadumo Korn. Deren Geschichte kann ich kaum ohne Triggerwarnung erzählen, denn sie wird mir von ihrer Genitalverstümmelung im Alter von 7 berichten. Das, was sie erzählt, ist so grausam, dass ich wirklich mehrmals da saß und ganz tief schlucken musste. Und was heftig war, ist, dass sie sich dann immer wieder entschuldigt hat und gesagt hat, oh Leon, das ist zu krass. Und ich dachte, nein, es ist krass, aber wir müssen uns das als Gesellschaft anhören, weil es die Gesellschaft ist, die dir das antut. Und was diese Frau dann nachher aus ihrem Leben macht, mit ihrem Verein Nala, Bildung statt Beschneidung, den sie selbst gründet, dessen erste Vorsitzende sie ist, mit ihrem Engagement für Frauen, mit ihrem unglaublichen Kampf im Umgang mit ihrer eigenen Verstümmelung, das ist wiederum so großartig, dass man nach einem ersten ziemlich heftigen Dämpfer, einem Schlag in die Magengrube, als sie da so klar erzählt, am Ende mit einem echt guten Gefühl und vor allem mit wirklich viel Respekt für diese Frau rausgeht. Deswegen würde ich mich riesig freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles Gute. Bleibt mir gesund und gewogen. Euer Leon.
In extremen Köpfen. Ein Podimo Original. Produziert von Auf die Ohren.
Ich nutze die Chance hier ganz zum Schluss für ein kurzes PS. Wenn ihr Freude an dem Podcast In extremen Köpfen habt, dann freut mich das riesig und ich wollte euch darauf hinweisen, dass ihr noch viel mehr Folgen bei Podimo bekommt. Podimo ist die Plattform, die das Ganze hier überhaupt möglich macht. Eine Mitgliedschaft da könnt ihr 14 Tage lang kostenlos testen, danach sind es 4,99 € im Monat, jederzeit kündbar. Ich finde das ziemlich fair, das sind, naja, 2 Kaffee, vielleicht auch nur 1,5, je nachdem, wo ihr wohnt. Und dafür kriegt ihr nicht nur In extremen Köpfen, sondern zig weitere Podcasts. Einen davon möchte ich euch heute vorstellen, und zwar Im Zweifel für den Angeklagten von Gisela Friedrichsen zusammen mit Amina Aziz. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wer ist das nochmal? Ihr habt bestimmt schon mal von ihr gehört oder sie gesehen. Gisela Friedrichsen ist eine der bekanntesten deutschen Gerichtsreporterinnen und die versucht zu klären, also ist im Prinzip ein True-Crime-Bereich, wie so die krassesten Fälle in Deutschland stattfinden, was passiert da. Und die hat wirklich Einblicke, weil die natürlich auch sehr, sehr viel in solchen Prozessen dabei war und die jeweiligen Täterinnen und Täter kennengelernt hat, die man sonst vielleicht nicht auf dem Radar haben. Das Ding lohnt sich wirklich. Also im Zweifel für den Angeklagten, guckt euch das doch mal auf Podimo an. Wenn ihr Lust auf das Abo habt, dann geht auf podimo.de/leon einfach anmelden. Ich würde mich freuen.